Hallo und herzlich willkommen bei Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast und diese Folge ist die 143. Wir beschäftigen uns heute mit einer Kurzgeschichte, die in mehrerer Hinsicht etwas Besonderes ist. Abgesehen davon, dass sie mir wirklich gut gefallen hat. Sie ist zunächst eine Miss Marple-Geschichte. Und damit das Einzige, was die Öffentlichkeit zwischen 1932 und 1942 von dieser wunderbaren alten Dame hört. Sie wird von Miss Marple selbst erzählt und heißt folgerichtig Miss Marple Tells a Story. Und sie wird zunächst nicht gedruckt veröffentlicht, sondern vorgelesen. Und zwar von der Schauspielerin Gladys Young am 11. Mai 1934 in der BBC. Ein Jahr später erscheint sie dann gedruckt in einer Zeitschrift in Buchform im United Kingdom erst 1979. Auf Deutsch ist sie aktuell in dem Sammelband Das große Miss Marple Buch enthalten. In den Folgen 104 und 108, ist also schon eine ganze Weile her, habe ich von den Gemeinschaftsradioprojekten des Detection Clubs erzählt. 1930 Behind the Screen und 1931 The Scoop. Große, komplexe, aufwendige Projekte, was durch die bürokratischen Strukturen der BBC nicht gerade verbessert wurde. Und Agatha Christie kam letztlich entnervt zu dem Schluss, nie wieder. Für den Aufwand lohnte es sich nicht, finanziell schon gar nicht. Aber die BBC bleibt an der Erfolgsautorin dran. Denn die Sendungen sind Erfolge gewesen. Und so versuchen die Verantwortlichen dort bei der BBC auch Agatha Christie entgegenzukommen. Keine Gemeinschaftsprojekte mehr, sondern kleine, unkomplizierte Sendungen. Ihnen schwebt so etwas wie die ersten Miss Marple-Geschichten vor. Kriminalromane, die am Kaminfeuer erzählt werden. Was zum Wohlfühlen. Cozy Crimes, würde man heute sagen. Und natürlich angemessen entlohnt. Schließlich gibt Agatha Christie nach, aber die erste Geschichte passt gar nicht. Inner Glass Darkly. Eine übernatürliche Mordgeschichte, düster, effektiv, aber nichts Wohltuendes nach der Arbeit am Kamin. Agatha Christie sieht das ein, zieht die Geschichte zurück. Dem Zeitdruck geschuldet ist dann angedacht, einfach eine der Geschichten aus The 13 Problems zu vertonen. Aber Agatha Christie, sie kann schnell schreiben, reicht eine kleine Geschichte mit dem wunderbar nichtssagenden Titel Miss Marple Tells a Story ein. Und das wird begeistert angenommen. Inner Glass Darkly übrigens wird von Agatha Christie dann einfach gedruckt veröffentlicht. Im United Kingdom im Dezember 1934. Wir kommen dazu also in einer der nächsten Folgen. Agatha Christie stellt sich geschickt auf das neue Medium des Radios ein. Die Ich-Erzählerin, übrigens das einzige Mal, ist Miss Marple, abends am Kamin im Gespräch mit ihrem Neffen Raymond West und seiner Frau Joan. Beide kennen wir vom Thursday Night Club, auch wenn Joan da Joyce heißt. Einer der nicht ganz seltenen Fehler von Agatha Christie, die für die Stories völlig irrelevant sind, aber gewieften Fans natürlich sofort auffallen. Viel später wird sie Mrs. Oliver, ihre fiktive Kriminalschriftstellerin, darüber klagen lassen, dass die Fans viel besser Bescheid wüssten über ihr fiktives Universum als sie selbst und ihr das bei jeder Gelegenheit aufs Brot schmierten. Agatha Christie selbst störten solche Fehler gar nicht. Innerhalb eines Romans oder einer Kurzgeschichte muss alles genau zusammenstimmen, aber zwischen ihren Werken, naja, das war weniger wichtig. Also Miss Marple, Raymond und Joan am Kamin und wenn Miss Marple sich an die beiden wendet, dann können sich die Menschen an den Radiogeräten mühelos auch angesprochen fühlen. Auch das macht die kurze Geschichte zu einem großen Erfolg. Denn es ist eine ganz kurze Geschichte, 20 Minuten Redezeit, und sie ist straff und ohne Ausschmückungen erzählt, aber mit wunderbarem Humor. Schon ganz am Anfang, wenn Miss Marple in einem schier endlosen Satz den beiden zu erklären versucht, dass sie sich eigentlich für gar kein großes Licht hält und trotzdem Grund habe, ein wenig stolz auf sich zu sein. Hier deshalb die ersten Sätze. I don't think I've ever told you, my dears, you, Raymond, and you, Joan, about the rather curious little business that happened some years ago. I don't want to seem vain in any way. Of course I know that in comparison with you young people I'm not clever at all. Raymond writes those very modern books. all about rather unpleasant young men and women, and Joan paints those very remarkable pictures of square people with curious bulges on them. Very clever of you, my dear. But as Raymond always says, only quite kindly, because he's the kindest of nephews, I am hopelessly Victorian. I admire Mr. Elmer Tadema and Mr. Frederick Layton, and I suppose to you they seem hopelessly vicieux. Now, let me see, what was I saying? Oh yes, that I didn't want to appear vain, but I couldn't help being just a teeny-weeny bit pleased with myself, because just by applying a little common sense, I believe I really did solve a problem that had baffled cleverer heads than mine. For really, I should have thought the whole thing was obvious from the beginning. Ich glaube nicht, dass ich euch, meine Lieben, dear Raymond und dear Joan, jemals von der ziemlich eigenartigen Angelegenheit, die sich vor einigen Jahren ereignet hat, erzählt habe. Ich möchte in keiner Weise eitel erscheinen. Natürlich weiß ich, dass ich im Vergleich zu euch jungen Leuten überhaupt nicht klug bin. Raymond schreibt diese sehr modernen Bücher über ziemlich unangenehme junge Männer und Frauen und Joan malt diese sehr bemerkenswerten Bilder von viereckigen Menschen mit merkwürdigen Beulen dran. Sehr klug von dir, meine Liebe. Aber wie Raymond immer sagt, nur ganz freundlich, denn er ist der netteste aller Neffen, bin ich hoffnungslos viktorianisch. Ich bewundere Mr. Elmer Tadema und Mr. Frederick Layton, und ich nehme an, sie erscheinen euch hoffnungslos als alte Hüte. Nun, lasst mich überlegen, was habe ich gerade gesagt? Ach ja, dass ich nicht eitel erscheinen wollte, aber ich konnte nicht umhin, ein klitzekleines bisschen mit mir selbst zufrieden zu sein. Denn ich glaube, dass ich mit ein wenig gesunden Menschenverstand wirklich ein Problem gelöst habe, das klügere Köpfe als mich verwirrt hat. Obwohl man wirklich hätte denken sollen, dass die ganze Sache von Anfang an offensichtlich war. Das ist ein ganz geschicktes Spiel mit den Erwartungen, auch der Zuhörenden. Es wird nie wirklich klar, was Miss Marple tatsächlich von den Kunstwerken ihres Neffen und seiner Frau hält. Agatha Christie war eigentlich immer eine Freundin der damals modernen Kunst und weniger der alten realistischen, darum ging es ja auch zum Teil in der letzten Folge. Miss Marple bringt dann zwei Gegenbeispiele, Sir Lawrence Elmer Tadema, einen immens populären und erfolgreichen viktorianischen Maler, der aber kurz nach seinem Tod 1912 schon in Vergessenheit geriet, beziehungsweise von den dann modernen Malern verspottet wurde. Insofern passt er ganz gut als Beispiel für einen Maler, der in Miss Marples Jugendzeit geliebt und von Joan West wahrscheinlich verachtet wurde. Ähnliches gilt für Sir Frederick Layton, einen weiteren erfolgreichen viktorianischen Künstler. Insofern kreiert Agatha Christie hier eine viktorianische, für viele Zuhörende wahrscheinlich sehr anheimelnde Atmosphäre, nur um dann Miss Marple, natürlich, als die zu präsentieren, die nicht in der Vergangenheit festhängt, sondern genau auf dem Punkt ist, um modernen Verbrechen Herr bzw. Frau zu werden. Und es darf hier wie an anderer Stelle nicht übersehen werden, wie die Verhältnisse umgedreht werden. Die Geschichte bietet nämlich ein eindrucksvolles Aufgebot an klugen und einflussreichen Männern auf. Der erfolgreiche Schriftsteller Raymond West, der angesehene und durchtriebene Anwalt Mr. Petherick, der Archäologe Mr. Rhodes und der Shootingstar als Kronanwalt Sir Malcolm Olde. Aber den Fall löst die scheinbar aus der Zeit gefallene Frau, Miss Marple, die bis auf Mr. Petherick von allen Männern unterschätzt wird. Worum geht es? Mr. Rhodes, der Archäologe, steht im Verdacht, seine Frau ermordet zu haben. Sie machen Urlaub in einem Hotel in zwei getrennten, aber durch eine Tür miteinander verbundenen Zimmern. Mrs. Rhodes fühlt sich nicht wohl und geht früh zu Bett. Als ihr Gatte später nachschaut, ob sie etwas braucht, findet er sie erstochen in ihrem Bett liegen. Auch das ist eine Spezialität von Agatha Christie, die bewusste Durchbrechung der Wohlfühlatmosphäre durch kurze Schockmomente, beschrieben in wenigen Worten. Man muss sich nur die Gefühle des Ehemanns vorstellen. Das Vertrackte dieser Situation für Mr. Rhodes ist nun, dass eigentlich nur er und das Zimmermädchen Zugang zu der Ermordeten gehabt haben und das Zimmermädchen, das zeigt sich schnell, ist über jeden Verdacht erhaben. So gerät also Mr. Rhodes in Verdacht, steht kurz vor der Verhaftung und die Verteidigungslinie des Staranwalts läuft darauf hinaus, dass die Frau Selbstmord verübt haben soll. Mag die Lösung, auf die Miss Marple kommt, vielleicht auch nicht bis ins Letzte plausibel sein, die Strategie des Anwalts ist eigentlich nur lächerlich. Und so schleift Mr. Peverick, dem das auch nicht geheuer ist, seinen Klienten zu Miss Marple, auch wenn Mr. Rhodes nicht weiß, was er von dieser alten Schachtel halten soll. Die Lösung ist dann plausibel, naja fast. Sie ist verblüffend und es bewahrheitet sich die These des klugen Mr. Peverick, der immerhin weiß, an wen er sich wenden muss, wenn er nicht weiterkommt. Es kommt darauf an, die Menschen zu kennen und nicht von der vermeintlich besten Strategie auszugehen. Und der Schlüssel zur Lösung, auch wenn er ein ganz altes Motiv der Kriminalliteratur ist und Agatha Christie ihn selbst schon benutzt hat, der Schlüssel liegt eben darin, Menschen als Menschen zu sehen. So aber gibt es ein Happy End und Miss Marple wird sogar Patentante. Auf den ersten Blick ein cozy Crime in einer heilen Welt, in der alles schon wieder in Ordnung kommt. Also, alles wunderbar für die BBC, die ihre Aufgabe damals auch darin sah, das System zu stabilisieren. Doch die kleine Geschichte hat unter der gemütlichen Oberfläche Widerhaken. Diese stabile Ordnung, sie schützt nicht vor dem Einbruch des Bösen, sondern verhindert im Gegenteil, dass Gerechtigkeit geschieht. Wäre da nicht Miss Marple? Ich weiß nicht, ob den Hörenden das alles irgendwie aufgefallen ist. Vielleicht haben sie einfach eine wunderbare kleine Geschichte genossen, mit einer Miss Marple in Höchstform, mit scharfem Humor und einem klaren und doch liebevollen Blick auf die Menschen. Damit verlassen wir Miss Marple wieder leider für längere Zeit. Stattdessen geht es in der nächsten Folge um eine Sammlung von Agatha Christies herrlich abgedrehten, humorvollen, unrealistischen Kurzgeschichten, in denen Verbrechen meist nur Schauspiel sind und Happy Ends die Regel. Bis dahin, alles Gute!